Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele Familien, Fachpersonen und Betroffene gleichermaßen bewegt: ADHS. Dafür haben wir eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen, Dr. Karin Schmidt-Galistl, Leiterin der Patientenorganisation ADAPT, Buchautorin und Mutter eines betroffenen Kindes. Mit ihr spricht meine Kollegin Magister Dr. Ruth Streibel in Folge 38 darüber, warum der Weg zur Diagnose oft so steinig ist, wie eine gute medikamentöse Einstellung gelingen kann, welche Unterschiede es zwischen Kindern und Erwachsenen gibt und an welchen Stellen auch Apothekerinnen aufmerksam hinschauen dürfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ÖAZ im Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Ruth Streibel und heute widmen wir uns der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, bekannt als ADHS. Wir sprechen aus der Perspektive von Betroffenen über den Weg zur Diagnose, Medikation, Nebenwirkungen und ganz konkret darum, was Apotheken beitragen können. Von Aufklärung über Nebenwirkungsmanagement bis zur Zusammenarbeit mit Ärztinnen. Dazu darf ich heute im Podcast Dr. Karin Schmidt-Galistl begrüßen. Sie ist Leiterin der ADHS-PatientInnenorganisation ADAPT, Präsidentin vom Selbsthilfeverein ADHD International, Elterntrainerin für ADHS, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Wien in der LehrerInnenfort- und Weiterbildung und Autorin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Interview.
Bitte erzählen Sie uns, wie Sie zum Thema ADHS gekommen sind und was der Fokus Ihrer Arbeit ist.
Also gekommen bin ich dazu, weil unser jüngerer Sohn eine Diagnose erhalten hat und ich bin jemand, der sich dann immer sehr ausführlich mit Dingen beschäftigt, wenn ich mal weiß, was Sache ist, und somit ist das dann eigentlich auch mit den Jahren meine Berufung und auch mein Beruf geworden, und deswegen mache ich ganz viele Elterntrainings, Vorträge, Schulungen und jetzt auch Schulungen dann für Ärzte, Psychotherapeuten und Diagnostiker.
Wenn Sie ADHS in 30 Sekunden erklären müssten, was ist ADHS und was ist es ganz klar nicht?
Es ist auf alle Fälle ein anderslaufender Gehirnstoffwechsel, der den Betroffenen unzählige Prügel zwischen die Beine wirft, angefangen von mangelnder Konzentration, sowohl in Schule, Beruf als auch Alltag, natürlich dann extrem schwierig, wenn die Konzentration nicht passt. Auch eine sehr starke Reizoffenheit, inneres Aufgekratztsein im Kindesalter, wenn das Haar in der Diagnose ist, also die Hyperaktivität auch dabei ist, auch sozusagen die Ameisen im Po. Und die Probleme enden noch lange nicht bei einer extrem kurzen Zündschnur, einer starken Impulsivität, mangelnde Organisationsfähigkeit, fehlendes Zeitgefühl etc. etc. Und was ADHS auch ganz klar nicht ist, ist weder Dummheit noch Faulheit noch ein Mangel an Erziehung.
Danke für diese schöne Definition. Welche falschen Bilder und Sätze hören Sie damit verbunden dann am häufigsten und was macht das mit Betroffenen im Alltag?
Die falschen Bilder sind, wie gesagt, wenn es jetzt mal um Kinder geht, dass die einfach nicht konsequent genug erzogen werden oder halt mit dem Tablet nur stundenlang am Sofa geparkt werden. Dann hört man natürlich auch ganz oft, dass sich die Betroffenen, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, nicht genügend anstrengen. Diese typischen Sätze, die immer wieder geäußert werden, sind da: du brauchst dich nur ein bisschen mehr bemühen, oder wenn du dich nur anstrengst, dann wird das schon klappen. Und wenn dann wirklich mal was gelingt, handelt es sich meistens um etwas, wo der Betroffene ein sehr starkes Eigeninteresse hat. Durch dieses Eigeninteresse wird sehr viel Dopamin produziert, das ist ja das, was in den synaptischen Spalten fehlt. Und dadurch, dass genügend Dopamin vorhanden ist, können die Betroffenen dann auch wirklich dranbleiben, und dann hören die immer so Sätze wie: na schau, wenn du dich anstrengst, geht's ja doch. Und das ist wahnsinnig frustrierend, weil das hat nichts mit Anstrengung zu tun, sondern eben, wenn die in diesen Hyperfokus rutschen, geht's einfach wie von selbst. Sie können es aber oft nicht erklären, überhaupt ein Kind kann es natürlich nicht erklären.
Lassen Sie uns über die Patient Journey sprechen. Wie erleben Betroffene den Weg zur Diagnose und was sind hier die größten Hürden?
Ich kenne im Grunde genommen kein Land und ich unterrichte in relativ vielen Ländern, wo nicht die Wartezeit für eine Diagnose extrem lang wäre. In Österreich ist das leider genauso, in Deutschland ist es sogar noch schlechter als bei uns. Aber die Wartezeiten sind einfach unendlich lang, was insofern ein Drama ist, weil man meistens sich für diesen Diagnoseprozess erst dann entscheidet, wenn man es einfach überhaupt nicht mehr aushält und der Leidensdruck schon extrem groß ist, entweder eben beim Kind oder wenn man selbst betroffen ist und dann eine Wartezeit von, ich sage jetzt mal, einem halben Jahr bis zu 12 Monaten oder noch länger in Kauf nehmen zu müssen, ist natürlich ein Drama. Zweites Problem ist, dass die Expertise bei den Experten oft fehlt, also bei den Psychiatern, bei den Psychotherapeuten, bei den Diagnostikern, eben weil wir jetzt gerade von der Diagnose eben sprechen, dass da in der Ausbildung viel zu wenig zum Thema ADHS, oft auch gar nichts, gelehrt wird. Und dann auch die Diagnostiker das ADHS aufgrund dieses Mangels an Ausbildung nicht erkennen. Und die Betroffenen, entweder die Eltern der Kinder oder die Betroffenen selbst, wenn sie erwachsen sind, von A nach B und von B nach C und von C nach D geschickt werden und eine korrekte Diagnose erfolgt dann nie. Bei Kindern hört man dann oft, geh bitte, das ist ein Bub, das wächst sich aus. Ja. Die sind alle ein bisschen bewegungsfreudiger als die Mädels. Bei Mädels hört man dann oft, die sind nur verträumt. Das wird schon noch und so vergehen dann eben oft Jahre ohne Diagnose und damit natürlich auch ohne Therapie. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass dann oft Dinge diagnostiziert werden, die eine komorbide Erkrankung sind, dass dann die Betroffenen oft aufgrund der fehlenden Diagnose, aufgrund der fehlenden Therapie Krankheiten entwickeln wie Depressionen, Angststörungen, Tickstörungen, Zwangsstörungen und vieles mehr. Und das wird dann so auffällig, dass das diagnostiziert wird, dass das behandelt wird und die darunterliegende ADHS, die eigentlich die Ursache von all dem wird, wird einfach nicht behandelt. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem.
Welche Rolle spielt hier das Umfeld, die Schule, Familie, Arbeitsplatz? Unterstützt oder erschwert es eher?
Ja, das kommt ganz drauf an, wie ADHS ideal oder eben nicht das jeweilige Gegenüber beziehungsweise das jeweilige Setting, in dem sich der Betroffene befindet, auf das Verhalten oder auf diese Besonderheiten, die die ADHS nun mal mit sich bringt, reagiert. Das heißt, wie ADHS-freundlich oder ADHS-feindlich ist das Gegenüber, der Betroffene und vor allem auch wie ADHS informiert und zugewandt. Das ist ja auch oft das Problem, dass die Informationen fehlen und deswegen eine gewisse Zugewandtheit gar nicht an den Tag gelegt werden kann, weil man sich denkt, jetzt bitte reiß dich doch mal am Riemen, das kann doch nicht sein, dass du jedes Mal zu spät kommst, du deine Sachen nie findest, du immer gleich explodierst etc.
Hat sich diesbezüglich in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten etwas verändert?
Also besser ist es schon geworden, weil ADHS einfach bekannter geworden ist. Im Zuge von Corona hat man dann oft nur mehr noch die sozialen Medien als Beschäftigungsfeld gehabt. Vor allem, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass jegliche psychische Belastungsstörung, die man bis dorthin vielleicht schon latent verspürt hat, durch diese erschwerten Corona-Bedingungen dann noch manifester geworden ist. Und sich die Leute dadurch dann, als Diagnosen wieder leichter möglich waren, sich dann eher diagnostizieren haben lassen. Und somit ist ADHS und sämtliche Neurodivergenzen sind dann eher in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Was aber ein Problem bei der ganzen Sache war oder immer noch ist, ist, dass ADHS natürlich dann sehr oft oder zu oft in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist und plötzlich jeder Zweite gemeint hat, er hätte auch ADHS. Und das hat natürlich dann wiederum dieses, ich nehme dieses Syndrom jetzt ernst, wiederum abgeschwächt.
Wenn jemand ohne Diagnose, aber bereits mit Verdacht in die Apotheke zum Beispiel kommt, was wäre eine hilfreiche, nicht stigmatisierende Reaktion?
Also egal, ob derjenige jetzt nur einen Verdacht hat, dass er das hat oder ob er tatsächlich auch wirklich schon eine Diagnose hat. Es ist immer gut, wenn sich Betroffene auf seriösen ADHS-Seiten informieren, zum Beispiel auf ADHSpedia, also wie Wikipedia, ADHSpedia, wobei das ist eine sehr wissenschaftlich gehaltene Seite. besser vielleicht auf der Seite von ADAPT, weil da haben wir einen sehr guten Überblick über die Symptomatik, sowohl im Kindes- und Jugendalter als auch bei Erwachsenen. Und das ist auch insgesamt sehr ADHS-freundlich gestaltet. Was natürlich auch hilft, ist die Teilnahme an Selbsthilfegruppen, dass man sich da austauschen kann, dass man mal eine Orientierung dafür kriegt, habe ich jetzt tatsächlich auch ADHS oder eben nicht. Vor allem kommt man sich dann nimmer mehr, das höre ich nämlich oft von Betroffenen, wie das einzige Alien vor. Da findet man sehr viele mit einer ähnlichen Problematik. YouTube und Social Media eignen sich nur eingeschränkt, weil da oft diese Kanäle von Menschen betrieben werden, die ja nicht wirklich unbedingt Ahnung davon haben. Also wenn man jemand auf Social Media folgt, dann sollte das nur bei wirklich bekannten Betroffenen sein, die sich schon länger mit dem Thema befassen und die auch sehr aktiv in der Szene sind. Und was auch oft ein guter Hinweis ist bei Social Media Experten, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, haben die schon ein Buch veröffentlicht oder nicht? Weil jemand, der sich sehr intensiv damit beschäftigt und schon ein Buch dazu veröffentlicht hat, der wird auf alle Fälle informierter sein zu diesem Thema und ist auf alle Fälle ernst zu nehmen, als jemand, der halt nur in Anführungsstrichen ein Influencer ist.
Und zur Diagnosestellung, an wen würden Sie da verweisen? Also wie geht man am besten vor?
Also in Österreich ist normalerweise der erste Weg zum Hausarzt, zum praktischen Arzt und mal sagen, ich habe den Verdacht, ich würde eine Überweisung brauchen. Und die Diagnose selbst wird entweder von einem klinischen Psychologen vorgenommen oder von einem Psychiater, der eben auch die Berechtigung hat, zu diagnostizieren.
Wenn die Diagnose dann gestellt ist, geht es um die richtige Behandlung. Viele verbinden ADHS-Medikation mit Ruhigstellen. Aber was können diese Medikamente tatsächlich leisten?
Also vielleicht einmal zum Thema Ruhigstellen, auch wenn ich das jetzt nicht gefragt wurde, da möchte ich unbedingt was dazu sagen. Wenn die Patienten und Patientinnen überdosiert sind, und das kann ganz schnell einmal passieren, dann wirkt das oft wie so ein Ruhiggestelltsein und das ist es dann auch. Und da wäre natürlich dann die offensichtliche Lösung, an der Dosis zu schrauben. Aber die Frage war ja jetzt eigentlich, was darf ich mir erwarten? Welche positiven Veränderungen darf ich mir erwarten? Natürlich ein deutliches Mehr an Konzentration. Reize können besser ausgeblendet werden. Das Chaos im Kopf wird plötzlich, ich sage jetzt mal, geordneter. Was kann ich mir noch erwarten? Ich fühle mich motivierter, mein Selbstwert steigt, weil ich merke, ich kann es ja eigentlich auch. Hey, jetzt flutscht es plötzlich. Ich nehme die Dinge eher in Angriff, weil ich merke, dass ich es auch kann und dass ich auch dranbleiben kann. Also es hat ganz viele positive Effekte, wenn das Präparat stimmt und wenn die Dosis stimmt.
Und welche Erwartungen sind auf der anderen Seite eher unrealistisch?
Naja, unrealistisch ist, dass ich jetzt denke, ich habe plötzlich ein normales Leben, alles ist normal, so wie bei einem neurotypischen Menschen. Ich vergesse gar nichts mehr, ich achte immer auf die Zeit, ich kann mich super lang konzentrieren und ich werde nie in irgendeiner Weise impulsiv oder sozial unangemessen reagieren. Vor allem bei Erwachsenen darf man ja auch nicht vergessen, wenn die sehr lange ohne Diagnose und ohne Therapie dann gelebt haben, haben die natürlich schon sehr viele ungünstige Coping-Strategien sich angelernt und angeeignet. Und die wieder zu entlernen und, ich sage jetzt mal, positivere Coping-Strategien einzusetzen, das ist ein Prozess, das funktioniert nicht ab der ersten Tablette. Also so realistisch müssen wir da schon sein.
Wie lange dauert es ungefähr, bis es gut wirkt, bis man sagen kann, man ist dort, wo man sein will?
Also da gibt es überhaupt, das wäre absolut unseriös, hier eine Zeitangabe zu machen, weil es ganz darauf ankommt, wie lange lebe ich damit schon, unbehandelt, wie alt bin ich, was ja meistens Hand in Hand geht, wie stark bin ich betroffen, in welcher Lebenssituation befinde ich mich, habe ich trotz ADHS eine liebe Familie, eine gute Partnerschaft, einen guten Job oder liegt das alles wirklich im Argen? Und umso negativer all das jetzt zu beantworten wäre, umso länger wird es natürlich dauern und umgekehrt auch.
Und wie wichtig ist die nicht-medikamentöse Unterstützung hier, zum Beispiel Therapien, Coaching oder auch Strukturhilfe als Ergänzung zur Medikation?
Ganz, ganz wichtig. Nur die Medikation ist die Grundlage für all das. Strukturhilfen, Coaching, die sind sehr wichtig, sowohl im Kindes- und Jugendalter als auch für Erwachsene. Wobei bei Erwachsenen dann häufig auch noch eine Psychotherapie notwendig ist, weil durch die unbehandelte ADHS sehr viele Baustellen im psychischen Sinne entstanden sind. Aber ich sage trotzdem, die Medikation ist immer die absolute Grundlage. Ich sehe das immer so wie der Humus und die Blumen. Die Medikation ist diese gute Erde, auf dem die Samen dann aller Therapien, aller Erziehungsbemühungen etc. aufgehen können. Und wenn ich nur den Humus habe und sonst nichts mache, dann wird nichts passieren. Wenn ich aber keinen Humus habe, ja, dann findet vielleicht so ein Blumensamen irgendwo im Asphalt eine Ritze und es geht die eine oder andere Blume auf. Aber wenn ich eine schöne Blumenwiese haben will, dann brauche ich einfach eine gute Erde. Und das ist für mich so metaphorisch gesehen eben die Medikation, die funktionieren sollte.
Ein schöner Vergleich. Welche Ängste oder Vorbehalte begegnen Ihnen bei der Entscheidung Medikation ja, nein am häufigsten?
Naja, haben wir heute schon angesprochen, ruhig stellen. Die Eltern haben Angst, dass sie dann so Zombies haben, die einfach nicht mehr so sind, wie sie ihr Kind kennen, also auch veränderte Persönlichkeit. Auch Erwachsene haben oft die Angst vor dieser veränderten Persönlichkeit. Aber ich kann es nochmals wiederholen, wenn die Medikation passt, das Präparat passt, die Dosierung passt, vielleicht auch die Kombination an Präparaten passt, dann ist es, als hätte man ein neues Leben, sowohl als Kind, als Jugendlicher, als auch als Erwachsener. Und eine Angst, die mir natürlich auch immer wieder begegnet im Berufsalltag, ist die der Abhängigkeit. Sowohl Erwachsene haben diese Angst, die wahrscheinlich schon einiges hinter sich haben, wenn sie ADHS haben, wo sie davon tatsächlich abhängig geworden sind oder auf diesem Weg dorthin waren. Und Eltern haben natürlich auch die Angst, ja, also wenn ich da meinem Kind etwas gebe, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, oh Gott, dann wird es vielleicht von diesem Präparat abhängig. Aber ich kann nur eines sagen, und der Berufsalltag wirklich in 20 Jahren hat es mir gezeigt, wenn Kinder und Jugendliche die medikamentöse Unterstützung, die sie fast alle brauchen, nicht bekommen, dann werden sie von ganz anderen Substanzen abhängig. Das ist leider so gut wie das Amen im Gebet. Das fängt dann einfach im Jugendalter an mit Nikotin, über Alkohol. Da bleiben leider sehr viele kleben, ganz, ganz viele. Also fast alle probieren Cannabis. Kokain ist natürlich dann das Nächste, auf das man greift. Und da sage ich, ich habe lieber eine kontrolliert verabreichte Medikation, als mein Kind dröhnt sich mit den genannten Substanzen und auch noch ganz anderen zu.
Welche Aufklärung durch Apotheken ist hilfreich, zum Beispiel bei der Erstabgabe? Was sollte erklärt werden, damit Betroffene nicht alleine zu Hause googeln bzw. die KI befragen müssen?
Also natürlich sollte der Arzt, die Ärztin die entsprechenden Informationen schon gegeben haben. Jetzt ist es aber so, dass wir in zwar sehr guten Gesundheitssystemen leben, aber da oft die Zeit zu knapp ist, die Informationen seitens der Experten vielleicht auch nicht so verfügbar sind, wie das der Patient brauchen würde. Und deshalb, was aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung das Wichtigste ist, ist, dass man ganz niedrig beginnt, wirklich mit Dosierungen, die noch unterhalb dieser Packungsbeilagen oder dieser allgemeinen Informationen liegen, weil es gibt Betroffene, die schon bei wirklichen homöopathischen Dosen ganz stark reagieren und die dann natürlich, wenn sie die normale Einstiegsdosis nehmen, so heftig negativ reagieren, dass sie denken, habe ich mir ja gleich gedacht, nee, alles in die Tonne. Und das ist natürlich schade, wenn dann diese Medikamentenreise endet, bevor sie überhaupt noch begonnen hat, weil einfach nur die Dosis zu hoch war. Was auch wichtig ist, dass man sehr kleinschrittig steigert, dass man, wenn ich mit einer bestimmten Einstiegsdosis starte, nicht gleich verdopple und nach 3 Tagen wieder verdopple etc., sondern dass ich so kleinschrittig das Präparat, das eben zulässt, hochdosiere, um ganz genau fein abstimmen zu können, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und auch wichtig, dass ich mir Zeit nehme dafür, als Erwachsener, dass ich mir Zeit nehme, wirklich mal eine Woche bei einer Dosis hinzuspüren, was macht das mit mir. Nicht jeder Tag ist gleich. Deswegen habe ich vielleicht an dem einen Tag den Eindruck, das hilft gut, am anderen Tag denke ich mir, nö, hat gar nichts geholfen. Und bei Kindern sollte man überhaupt, ich sage jetzt einmal 7 bis 10 Tage Minimum schauen, wirkt das oder wirkt das nicht? Und dort haben wir ja wieder das Problem, dass man das Kind auch beobachten muss. Das Kind kann oft sehr schlecht sagen, ja, es hat so und so gewirkt. Also das ist das nächste Problem, dieses stille Post-Syndrom, dass ich auf die Lehrkräfte angewiesen bin, dass ich auf meine eigenen Beobachtungen angewiesen bin, dass ich also oft nicht so gut sagen kann, wie wenn der Erwachsene eben sagt, okay, das hilft mir oder das hilft mir nicht, dass ich da länger beobachten muss. Also dass auch diese Beobachtungszeiten sehr lange sind. Und natürlich auch ganz wichtig, keine Selbstexperimente. Bei Kindern ist das eh nicht möglich, aber Erwachsene, gerade von ADHS-Betroffene, sind oft sehr ungeduldig und wenn dann nicht die erste Tablette gleich den gewünschten Erfolg bringt, habe ich schon oft überlegt, dass dann eigenmächtig irgendwie hochdosiert wird und das geht natürlich gar nicht.
Aber ist das eine gängige Praxis, diese langsame Hochdosierung?
Leider nicht. Dadurch, dass wir in einem Zeitalter leben, wo man einfach schnell Erfolge haben will und keine Geduld mehr oft aufbringt, obwohl es jetzt so was Wichtiges wäre, erlebe ich es immer wieder, vor allem bei Kindern, weil meine Expertise ja gerade in diesem Eltern- und Kinderbereich liegt, dass sehr, sehr schnell hochdosiert wird, weil es nun mal so empfohlen worden ist und man sich keine Zeit nimmt. Und ich finde, hier geht es um etwas so Wichtiges, so Sensibles, dass man das sehr lange, sehr genau beobachten sollte, um einen Eindruck zu bekommen, hat es meinem Kind jetzt diese letzten 2 Tage nicht geholfen, weil die Dosis zu niedrig war? Oder war es vielleicht so, dass es Lebensumstände gab, die das Kind auch nicht auf Spur bringen hätten können, sage ich jetzt mal, weil das Kind gerade wächst, Zähne kriegt, gerade viele Schularbeiten in der Schule hat, gemobbt wird in der Schule, was auch immer.
Wir wissen, besser informierte PatientInnen halten sich eher an Therapie und Medikation. Wenn jemand in die Apotheke kommt und sagt, ich merke nichts oder es fühlt sich komisch an, welche Art von Gespräch hilft hier, damit Betroffene die Therapieadhärenz nicht vorschnell verlieren?
Eben, dass man tatsächlich zuwarten muss in Bezug auf die Wirkung, weil wir reden jetzt nicht von einem fiebersenkenden Mittel, das innerhalb von 2 Stunden seine Wirkung zeigt und ich habe plötzlich 1 Grad weniger Fieber, wenn ich es genommen habe. Wir reden auch nicht von einem Antibiotikum, wo man anhand der Entzündungswerte im Körper schon oft nach Stunden feststellen kann, okay, das hat jetzt gewirkt, sondern wir reden hier von Medikamenten, die individuell sehr unterschiedlich wirken und die man ganz einfach einige Zeit lang ausprobieren muss. Es gibt Patienten und Patientinnen, die nehmen die erste Tablette und sagen, wow, neues Leben, freut mich, aber das ist leider nicht sehr oft der Fall. Die meisten müssen wirklich ein bisschen so Trial and Error durchmachen, bis sie dort sind, wo sie hinwollen. Mhm. Aber wenn sie mal dort sind, dann, ich glaube, ich habe es heute schon gesagt, haben sie das Gefühl, sie haben ein neues Leben.
Aber Wirkung ist ja auch oft mit Nebenwirkung verbunden. Wir haben schon darüber gesprochen, dass PatientInnen eben auch oft Angst haben. Welche Nebenwirkungen berichten Betroffene am häufigsten und was hilft ihnen im Umgang damit?
Also die 2 häufigsten Nebenwirkungen, die ich immer wieder höre, sind ein verminderter Appetit und auch Einschlafschwierigkeiten, sowohl von Kindern, Jugendlichen als auch von Erwachsenen. Häufig hört man auch von Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, also das einmal auf der physischen Ebene. Das sind aber oft Dinge, die nach 2-3 Wochen verschwinden. Wenn nicht, natürlich unbedingt mit dem Arzt reden. Dann könnte auch ein Präparatwechsel oder eine Dosisveränderung hier eine Verbesserung bringen. Auf der psychischen Ebene kann es sein Motivationslosigkeit, ein Müdigkeitsgefühl, starke Reizbarkeit, vor allem in dieser Rebound-Phase, also in der Phase, wo dann das Präparat nicht mehr wirkt. Und wenn das sehr stark ist oder das richtig unerträglich von Anfang an, dann wird wahrscheinlich wiederum Präparat oder Dosis nicht passen. Wenn das nur eine leichte Nebenwirkung ist, dann auch wiederum 2-3 Wochen zuwarten und schauen, ob das nicht eine deutliche Verbesserung bringt und natürlich alles sowieso mit dem Arzt absprechen.
Wenn das sozusagen länger gut eingestellt ist und alles passt, kann man dann in den meisten Fällen davon ausgehen, dass man nebenwirkungsfrei mit dieser Medikation gut leben kann?
Jein. Es gibt Leute, die haben von Anfang an gar keine Nebenwirkungen. Und es gibt welche, die kämpfen sich ein Leben lang oder jahrelang durch, wo sie die Wahl haben zwischen dieser Pest- und Cholera-Frage, was ist unangenehmer, die ADHS-Symptomatik oder die Nebenwirkungen, die ich habe. Aber noch einmal zum Thema Nebenwirkungen. Ganz häufig ist das eine Sache der Einstellung. Ich kenne fast keine Kinder, Jugendliche, aber auch erwachsene Patienten und Patientinnen, die das nicht irgendwann hinkriegen, wenn sie sich wirklich auf eine etwas längere Versuchsreise einlassen. Ganz, ganz selten ist es tatsächlich so, dass keiner der Wirkstoffe oder der Präparate vertragen wird, aber das haben wir ja leider in anderen Bereichen der Medizin auch.
Sie haben vorher schon das Monitoring und Selbstbeobachtung angesprochen. Wie kann das alltagspraktisch aussehen?
Also ich rate tatsächlich immer zu Medikationstagebüchern, sowohl für Heranwachsende als auch für erwachsene Patienten und Patientinnen, weil als Erwachsener denkt man sich, geh bitte, das merke ich mal eh. Und wenn man dann nach 2 Wochen zurückschaut, kommt man drauf, ich habe es mir eigentlich doch nicht gemerkt. Also man sollte schon ein Medikationstagebuch führen, wo man natürlich dann das Datum, die Uhrzeit der Einnahme, die Dosisstärke draufschreibt und natürlich auch diese Dinge, die von Tag zu Tag unterschiedlich sein mögen, wenn ich mich jetzt sehr konzentrieren musste, weil ich einen Bericht schreiben musste oder wenn ich gerade einen Streit mit meinem Partner hatte oder natürlich, was auch ganz wichtig ist, wenn ich irgendwelche strukturellen Veränderungen habe, die dann dafür verantwortlich sein können, dass das Präparat vielleicht nicht so gewirkt hat, wie ich mir das gewünscht hätte, weil einfach andere negative Faktoren dazugekommen sind, dann sollte ich mir das auch mitnotieren. Und was ich mir natürlich notieren sollte, ist, was ist besser geworden? Also auch die positiven Sachen auf alle Fälle aufschreiben.
Mhm. Immer häufiger werden auch Erwachsene mit ADHS diagnostiziert. Was unterscheidet denn die Situation von Kindern und Erwachsenen am stärksten?
Naja, so wie ich zuerst schon angesprochen habe, bei Erwachsenen fällt dieser stille Postfaktor weg, weil die Erwachsenen dann oft ja schon selbst sagen können, das hilft oder das hilft nicht, wobei ich auch schon Erwachsene erlebt habe, die gesagt haben, nee, mir hilft das überhaupt nicht und das Umfeld sagt, wie ein anderer Mensch unter Medikation. Also das erlebt man nicht nur bei Kindern, das erlebt man manchmal auch bei Erwachsenen. Aber das ist so dass der größte Unterschied, dass ein Erwachsener meist selbst sagen kann, wie geht es mir damit und was brauche ich? Und bei einem Kind ist es halt leider sehr viel Rückschlüsse ziehen aus diesen beobachtbaren Veränderungen.
Wie erleben denn Familien das Thema Medikation bei Kindern?
Meistens zerrissen zwischen diesen, es gibt bald keinen anderen Weg mehr für uns. Wir haben schon alles ausprobiert, was zum Ausprobieren ist. Wir haben schon alle Therapien durch. Wir zerbrechen bald als Familie. Und mein Kind hat jetzt schon 2 oder 3 Mal Suizidgedanken geäußert. Also einerseits dieses absolute Verzweifeltsein. Andererseits diese Sorge, was wird das mit meinem Kind machen? Das ist ein BTM. Was sagen die anderen? Ja, du wirfst nur oben die Tablette ein, damit du dein Kind gefügig machst oder ruhig stellst. Du müsstest einfach konsequenter sein. Also man ist dann so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Polen. Und da dann den richtigen Weg zu finden, ist oft sehr schwer. Auch die Familien fühlen sich dann oft stigmatisiert. Aber ich kann nur jedem raten, es zumindest einmal auszuprobieren. Betroffene bzw. Eltern von betroffenen Kindern haben oft das Gefühl, sobald sie sich auf diese medikamentöse Schiene begeben haben, stecken sie da drinnen fest. Nee, ich kann ja jederzeit sagen, ich probiere das jetzt mal 4 Wochen oder 2 Monate. Dann sehe ich mal, ob das wirkt oder nicht und wie das wirkt. Und wenn das nichts ist, dann besteht ja jederzeit die Möglichkeit, einfach wieder aufzuhören. Die meisten Medikamente sind ja keine Spiegelmedikamente. Die Wirkung und auch die Nebenwirkungen sind ja dann nach einigen Stunden wieder weg.
Was sind die 3 wichtigsten Takeaways für den Umgang mit ADHS-Betroffenen in der Apotheke?
Zum Ersten, die Eltern von Betroffenen, Heranwachsenden bzw. die Betroffenen selbst dazu zu ermutigen, dran zu bleiben, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, sondern einmal zu schauen, hilft es mir oder hilft es mir nicht, und das kann natürlich dauern. Zum Zweiten einmal, wenn ein Arzt die normale Einstiegsdosis oder vielleicht sogar Dosen, die drüber liegen, empfiehlt, mit dem Arzt nochmals ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ich kenne mich, ich reagiere oft sehr sensibel auf Medikation, ich würde gerne mit einer deutlich niedrigeren Dosis starten, als das normal der Fall ist. Und was auch ganz wichtig ist, kein ungeduldiges, schnelles Hochsteigern und schon gar nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt.
Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Wo finden Betroffene und Angehörige seriöse Unterstützung? Beziehungsweise wo kann man sich generell dazu informieren, wenn es einen interessiert?
Es gibt mehrere seriöse Seiten. Wie gesagt, in Österreich haben wir den österreichischen nationalen Selbsthilfeverein ADAPT. Unsere Seite ist wirklich sehr gut, sehr übersichtlich. Wir bieten auch darüber hinaus, also nicht nur was auf der Webseite steht, sondern darüber hinaus auch noch ganz viele Informationen, Selbsthilfegruppen online, aber auch physisch. Da sieht man, wenn man am Terminkalender klickt, ganz genau, was angeboten wird. Das ist alles Gratisinformation. Da würde ich wirklich mal drauf schauen, wenn ich betroffen bin oder denke, dass ich betroffen sein könnte oder mein Kind betroffen ist. Es gibt auch mehrere Podcasts, beispielsweise der ADHS Family Podcast ist ein Podcast, der gerade für Eltern von betroffenen Kindern sehr informativ sein kann. Und was auch ganz wichtig ist, gerade wenn ich ein Kind oder einen Jugendlichen mit ADHS habe, ist Elterntraining. Man weiß ja oft wirklich, wie sollte ich mein Kind eigentlich ADHS-ideal begleiten. Viele informieren sich ja wirklich, aber die Umsetzung ist dann so schwierig. Und das schafft man oft in einem Elterntraining sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir den Shownotes dazu verlinken können. Auch ich biete da ein Online-Training an. Also da kann man vielleicht auch mal reinschauen, wenn man möchte.
Vielen Dank. Ja, wir verlinken das natürlich sehr gerne. Frau Dr. Schmidt-Galistl, ich glaube, genau dieses Wissen, das Sie heute mit uns geteilt haben, kann auch sehr hilfreich sein für ApothekerInnen, um Betroffene zu unterstützen, kompetent und aber auch einfühlsam. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken für dieses Gespräch mit Ihnen.
Sehr, sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung.
Das war Podcast Folge 38 mit Dr. Karin Schmidt-Galistl. Das Gespräch führte Magister Dr. Ruth Streibel. Zum Thema ADHS finden Sie in unserer neuen ÖAZ-Ausgabe, die wie gewohnt am kommenden Montag erscheint, einen Beitrag von Magister Larissa Grünwald mit dem Titel ADHS bei Kindern mit Mikronährstoffen und Ernährung begleiten. Immer wieder in Diskussion ist auch die Assoziation zwischen Acetylsalicylsäure und dem Reye-Syndrom. Geschichtlichen Hintergrund, aktuelle Evidenzlage und Informationen zu den aktuellen Leitlinien beim Fiebermanagement von Kindern liefert Magister Katrin Schober. Der zweite große Schwerpunkt der aktuellen ÖAZ-Ausgabe liegt auf der Darmgesundheit. Dazu erklärt Magister Dr. Stefan Safer in einem interessanten Beitrag die wunderbare Welt der Ballaststoffe. Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe auch eine ÖAZ-Tara zum Thema Dermakosmetik. Darin finden Sie spannende Beiträge zu Haut, Haare und Nägel. Einige der Beiträge können Sie mit unserer Text-to-Speech-Funktion auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank, dass Sie bei Folge 38 von ÖAZ im Ohr reingehört haben. Bleiben Sie weiterhin neugierig, gut informiert und denken Sie daran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.